Mein Name ist Thomas Kühlken. Ich bin Allgemeinarzt und bemühe mich um anthroposophische Medizin.
Bitte verlassen Sie unverzüglich diesen Bereich.
Haben Sie eine Maske dabei? Bitte anziehen, ansonsten den Platz verlassen.
Die Impfungen sind hart, mehr oder weniger nebenwirkungsfrei.
In meinem Umkreis sind 9 Leute nach der Impfung an einem einzigen Tag verstorben in Seniorenheim.
Die Ärzte, die jetzt impfen, die werden sich alle noch verantworten müssen. Und spätestens vor Gott.
Wir haben hier kein Killer-Virus. Wir haben hier keine medizinische Pandemie, sondern eine kriminelle Pandemie.
Momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften.
Jetzt wirklich konsequent gegen diese Corona-Leugner und Impfgegner mal etwas unternehmen.
Wir haben noch eine Demokratie zu verteidigen.
Herr Dr. Kühlken, Sie wurden unter Androhung einer hohen Geldstrafe vor Gericht gestellt. Was hat man Ihnen damals vorgeworfen?
Man hat mir in dem Strafbefehl 2 Sachen vorgeworfen. Erstens, dass ich ohne vorherige Untersuchung die Patienten mit Maskenattesten ausgestattet hätte. Und zweitens, dass ich in der Öffentlichkeit die Pandemie verharmlost und das Maskentragen als körperlich und seelisch traumatisierend diffamiert hätte, sozusagen.
Was war eigentlich der Grund, dass Sie sich während der Corona-Zeit gegen die Maßnahme gestellt haben?
Gut, gegen die Maßnahmen insofern, als ich mich gefragt habe, was macht Sinn. Ganz zu Anfang wusste man ja noch nicht, also ich zumindest nicht, weil ich nicht so gut informiert war wie andere, ob das nun gefährlich ist oder nicht. Aber mir war eigentlich von vornherein klar, dass das, was an Maßnahmen veranlasst worden ist, unsinnig ist und nichts mit Krankheit und Gesundwerden zu tun haben kann. Einfach auch aus einem, ich würde behaupten, gesunden Grundgefühl heraus, war das für mich ein Unding, dass man die Kinder wegsperrt, dass man die Alten wegsperrt und allein vergangen lässt und so weiter.
In Ihrer Praxis wurde in Anwesenheit von Patienten eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Sie wurden vor Gericht gestellt und bereits in erster Instanz verurteilt. Wie fühlt man sich da als Arzt, der lediglich seinem hippokratischen Eid gefolgt und seinem Gewissen treu geblieben ist?
Mir wurde eigentlich ziemlich früh klar, dass es nicht um die Gesundheit der Bevölkerung geht, sondern dass da dahinter eine Absicht steht und dass zu dieser Absicht auch gehört, nicht nur bestimmte, ich sage jetzt mal, Wahnvorstellungen zu implementieren in der Bevölkerung, sondern auch Feindbilder aufzubauen. Das heißt, es ist, gehört zu jeder Agenda ganz wichtig dazu, dass es sichtbare Feinde gibt, die verfolgt werden und wo man zeigen kann, wie gefährlich ihr Agieren ist und wie bedenklich es ist, dass es überhaupt solche Subjekte in der Bevölkerung gibt. Und da sah ich mich einfach instrumentalisiert für diese Agenda, dass entsprechend die Schlagzeilen in der Zeitung sind, erstens und zweitens, dass im Sinne von bestrafe einen, erziehe 1000, viele Kollegen sowas sehen und dann wissen, auch wenn sie gerne Atteste ausstellen würden, ich lasse lieber meine Finger davon. Und das hat dann auch dazu geführt, dass viele Patienten von ihren langjährigen, gut fast befreundeten Hausärzten dann keinen Attest bekommen haben unter der Begründung, ich würde dir gerne eins ausstellen, du hast auch das volle Anrecht darauf, Aber ich traue mich nicht, weil ich will nicht, dass man mir eben auch die Praxis durchsucht.
Was gab oder was gibt Ihnen die Kraft, trotz all dieser Widerstände weiterzumachen?
Gut, im Grunde die Kraft, die überhaupt da ist, wozu sind wir auf der Welt? Wir sind in eine soziale, in einen sozialen Zusammenhang hinein, finden wir uns gestellt und da steht man vor diesen zwei Wegen. Entweder wie behaupte ich mich und komme gut durch, und das ist letztlich der Weg, der in diese ganzen Krankheiten sozial führt, in denen wir heute sind. Oder was ist mein Teil, gesundend in den Zusammenhang hineinzuwirken, auch wenn der noch so krank, noch so falsch ist. Ich bin Teil eines sozialen Prozesses und was kann ich in welcher Situation auch immer zur Gesundung beitragen?
Herr Dr. Kühlken, würden Sie heute in dem Wissen um die Konsequenzen, die Sie dann erwarten, wieder so handeln wie damals?
Absolut, weil es geht ja nicht um die Konsequenzen, sondern es geht um die Frage, was ist jetzt das Richtige? Und in dem Sinne würde ich jedes Mal entsprechend wieder handeln.
Die Corona-Zeit hat viele Menschen erstmals aufhorchen lassen. Man wurde durch die Maßnahmen auf Missstände in der Gesundheitspolitik und auch in der Schulmedizin aufmerksam. Im Nachhinein zeigt sich, es gab viele Fehlentscheidungen, die Maßnahmen waren völlig überzogen und teilweise auch sinnlos. Was denken Sie, hat die Corona-Zeit dazu beigetragen, dass Menschen das Vertrauen in die Medizin, aber auch in den Staat verloren haben?
Also, um mal dem Letzteren anzufangen, ganz sicher, es sind mehr Menschen wirklich zutiefst verunsichert. Das führt bis dahin, dass ich manchmal Not habe, einen wirklich klinisch behandlungsbedürftigen Patienten mit einer Notfalldiagnose wirklich zu überreden. Du gehst in die Klinik, da muss man jetzt gucken, das ist lebensgefährlich. Also man hat Schwerarbeit, diese gesunde Skepsis, die mittlerweile sich ausgebreitet hat, dann auch im entscheidenden Moment eben auch zu überwinden und zu sagen, in der Not muss ich mir von dem helfen lassen, der mir eben helfen kann. Auch wenn das mit noch so vielen Fragwürdigkeiten verbunden sein kann. Und zum ersten Teil der Frage, viele falsche Entscheidungen oder unsinnige Dinge. Vom Aspekt, dass es nie um Gesundheit ging, sondern um die Manipulierung, im Grunde die geistige Manipulation, waren alle, und ich lege meine Hand dafür ins Feld, alle Maßnahmen, alle Äußerungen, auch alle Änderungen von Meinungen oder Verordnungen, alles war evidenzbasiert, aber evidenzbasiert vom Standpunkt der Massenmanipulation und nicht vom Standpunkt der Medizin. Mhm. Und ich denke, das ist das, was eben auch die gesunde, die wachsende Skepsis gegenüber der Medizin und der Politik hervorruft, dass man spürt, es geht ihnen, sie sind nicht ein bisschen verwirrt oder irrig oder dumm, sondern sie sind mordsklug.
Die RKI-Files zeigen ja nun, dass die Maßnahmen selbst in der Regierung nicht unumstritten waren. Sie müssen jetzt diese Verfahren, diese Schikanen immer noch über sich ergehen lassen, trotz dieser neuen Erkenntnisse, die wir ja alle haben, und obwohl Sie nachweislich niemandem geschadet haben. Wie gehen Sie damit um?
Möglichst nüchtern, weil natürlich die Empörung gewaltig ist und vollberechtigt. Und auf der anderen Seite mache ich mir eben immer wieder klar, dass es zum Programm gehört. Die Lügen müssen weitergehen. Und entscheidend ist, was die Massenpsychologen sagen, ein Matthias Desmet und andere, 30% sind sowieso durch die Propaganda in einem geistigen Zustand, wo sie wahrscheinlich für den Rest des Lebens nicht mehr hinterfragen können, gar nicht auf die Idee kommen, weil das Organ, wie Hannah Arendt sagt, das Orientierungsorgan für Wahrheit und Unwahrheit zerstört ist. Aber weitere 40% sind irgendwo zwischen den anderen 30%, die klar sehen einigermaßen. Diese 40% haben eben doch zum großen Teil mitgemacht. Und dadurch, dass sie mitgemacht haben, sind sie eben nicht nur Opfer dieses Hygieneterrors, sondern sind eben auch Mittäter geworden. Von den Nachbarn angefangen bis zu Ärzten, Lehrern, Staatsanwälten und so weiter. Und dadurch hat man überhaupt kein Interesse an Aufklärung und versucht, so gut wie nur möglich auch zu überhören, dass da Protokolle aus dem Robert-Koch-Institut sind, und freut sich über jede Verharmlosung dieser Veröffentlichungen und natürlich der Betonung, dass das ein Verschwörungstheoretiker ist, der diese Protokolle freigeklagt hat. Also sichert sich dann an diesen irrationalen Argumenten seine innere Ruhe und ist heilfroh, wenn er sich jetzt gegen rechts auf die Straße stellen kann oder sonst irgendwas anderes machen kann, um das möglichst für sich und für die Gemeinschaft in Vergessenheit geraten zu lassen.
Das heißt, nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie gehen Sie persönlich damit um, dass die immer noch weitermachen, dass das immer noch weitergeht?
Ich kann das nur als Erfahrung nehmen. Ich lebe in dieser Zeit, ich lebe in einem Entwicklungsstadium der Menschheit, wo es durch solch einen Wahnsinn und auch durch die wirkliche Präsentierung des Bösen, des Bösartigen, das ist jetzt unsere Welt, das ist unsere Erfahrung und es kommt darauf an, und da versuche ich nicht nur mich zu halten, sondern in dem Sinne auch meine Patienten, meine Freunde, meine Mitmenschen zu motivieren, nicht zu jammern, die Dinge zu benennen, glasklar, und doch zu sagen, das ist jetzt meine Aufgabe, mich mit dem auseinanderzusetzen. Ja, so wie Viktor Frankl plötzlich im KZ und jetzt davor stand, entweder mit vollem Recht zu verzweifeln oder zu sagen, dann nehme ich das, wie wenn ich mir das als Erfahrungsfeld freiwillig gesucht hätte, und begrüße jede Erfahrung und mache meine Weltsicht, mein Menschenkenntnis, meine Einsichten vertiefe ich, und ich lasse mich nicht niederdrücken, sondern vertiefen.
Also eine Art Lernprozess,
genau,
in dem Sinne, genau, oder eine Horizonterweiterung, genau, kann man auch sagen.
Das Leben als Schule.
Ja.
Und auch in der tatsächlichen Schule, die ich als Jugendlicher und als Kind durchgemacht habe, habe ich mich auch nur auf diese Weise durchgeschlagen, weil das auch in vieler Hinsicht nicht erfreulich war.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ihnen wurde und wird der Prozess gemacht, obwohl Sie, und das ist anders als bei vielen Ihrer Kollegen, obwohl Sie jedes einzelne Attest erst nach persönlicher Patientenuntersuchung ausgestellt haben. Solche Fälle ließ ja die Staatsanwaltschaft bei vielen anderen Ärzten oder bei allen anderen Ärzten fallen. Mhm. Was glauben Sie, warum glauben Staatsanwalt und Richter, die gesundheitliche Situation der Patienten besser beurteilen zu können, als Sie als Arzt nach persönlicher Anamnese?
Also es war ja zunächst hier die Durchsuchung unter dem einfach frei erfundenen Vorwurf, Ausstellung von Attesten ohne Untersuchung. Dann hat man hier die Akten eingesehen, hat gesehen, die waren alle hier, es sind Äußerungen dokumentiert. Man hat auch anschließend Patienten verhört, die hier waren und einen Attest von mir hatten, ob sie wohl in der Praxis waren, warum sie in der Praxis waren, warum sie nicht bei ihrem Hausarzt um einen Test gefragt haben, sondern weiter weg in Staufen. Also man ist dem wirklich auf den Grund gegangen und ich weiß indirekt über die Polizei, dass nach diesen Forschungen eigentlich die Verfolgung eingestellt werden sollte. Das heißt, die Akten sollten geschlossen werden. Und dann hat mich aber ein Lehrer angezeigt, der an seiner Schule die Atteste der Schüler und Kollegen kontrolliert. Und der hat einfach mal bei der Polizei behauptet, die Atteste hätte er gesehen, aber die Eigentümer dieser Atteste seien ja gar nicht krank. Und das hat dann den Ermittlungsrichter oder die Staatsanwaltschaft beflügelt und in Gang gesetzt. Man hat einen medizinischen Gutachter, einen Internisten, Professor im Ruhestand in Anspruch genommen, der ein Gutachten geschrieben hat. Und dieses Gutachten war vollständig willkürlich, weil im Strafbefehl stand dann aufgrund dieses Gutachtens Atteste ausgestellt, ohne hinreichend schwere Gesundheitsprobleme. Das heißt, man hat einfach behauptet, die seien nicht schwer genug krank. Und das ist natürlich völlig willkürlich, weil es nirgendwo geschrieben steht, in welchem Maße gesundheitliche Probleme da sein müssen, um diese Rechtfertigung zu haben, einen Attest auszustellen. Das heißt, ein völlig willkürlich an den Haaren herbeigezogenes Argument, nur um das Ganze eben weiterführen zu können. Und entsprechend haben sie einfach darauf beharrt. Der Gutachter hat dann sowohl in seinem Gutachten wie auch dann in der Gerichtsverhandlung war er an allen Verhandlungstagen mit dabei. Das war der Richterin ganz wichtig, das war sozusagen der Kronzeuge und hat er hat eine Verlautbarung der Ärztekammer Berlin, wo sie eine Empfehlung abgeben, wer hat ein Recht auf ein Attest. Das ist eine Empfehlung gewesen, eine Handlungsempfehlung für die Ärzte, wo sie das Level unheimlich hoch ansetzen und dann noch Stellungnahme einer Fachgesellschaft für Lungenheilkunde, die auch relativ hoch, sodass man sagen muss, wenn man diese Kriterien nimmt, die er anführt, dann sind das Patienten, die so krank sind, dass sie ihre Wohnung gar nicht mehr verlassen können. Ja, das heißt, die brauchen auch keinen Attest für eine Maskenbefreiung. Das war der Stand und ansonsten hat sich dann und zur Freude der Richterin und des Staatsanwaltes hat sich dann der Gutachter in der mündlichen Verhandlung noch zu der Äußerung verstiegen, weil meine Argumentation war, die Berufung auf die Berufsordnung der Ärzte, wo es klipp und klar heißt, an nichts anderem hat sich der Arzt zu orientieren, als an dem Wohl des Patienten. Und dann kommt der Satz, insbesondere darf er nicht die Interessen anderer Dritter berücksichtigen. Der Gutachter hat gesagt, an das alles darf sich der Arzt halten in normalen Zeiten. Aber in einer Pandemie hat er den höherrangigen Wert der Volksgesundheit höher zu achten als das Wohl des Patienten. Das heißt, mit anderen Worten, er sagt, dieser Passus insbesondere darf nicht das Interesse Dritter eine Rolle spielen, der ja genau für solche Situationen in die Berufsordnung eingeführt worden ist, nach bitteren Erfahrungen, zu was Ärzte sich haben instrumentalisieren lassen in früheren Zeiten, genau für solche Situationen. Und er sagt blauäugig, genau in diesen Situationen gilt dieser Passus nicht. Also verrückter kann man es sich nicht vorstellen und man muss wirklich sagen, diese Gerichtsverhandlung war von A bis Z absurd in allen Situationen bis dahin, dass die Richterin so befangen war, so in Panik, immer noch vor dem Virus. Wir mussten, obwohl im Gerichtssaal, im ganzen Gerichtsgebäude keine Maskenpflicht mehr bestand. Speziell für diesen Prozess wurde FFP2-Maske und Nachweis angefordert. Und ständig wurde gelüftet. Und wenn ich irgendwas gesagt habe, was sie aufgeregt hat, dann hat sie sich immer die Hände desinfiziert. Und also es war skurril. Es war einfach nur von A bis Z skurril, die ganze Verhandlung. Und meine Anwältin war, sie hat mich schon auf Schlimmes vorbereitet, aber mit dem hat sie nicht gerechnet.
Da passt auch jetzt meine nächste Frage. Das Verfahren schwebt ja seit 2 Jahren im Raum ohne weitere Bearbeitung. Glauben Sie, die zuständigen Behörden erkennen mittlerweile selber, dass es sich bei Ihrem Fall um rein politisch motivierte Schikane handelt?
Also ich gehe mal immer von dem Besten im anderen Menschen aus und dann kann das natürlich gut sein. Es kann sogar sein, dass der Gutachter, nachdem ja neue Untersuchungen auch in Bezug auf Nützlichkeit und Gefährlichkeit der Masken veröffentlicht worden sind, womöglich sogar sein Gutachten zurückgezogen hat. Alles das wären ja sachgemäße Verhaltensweisen. Was wirklich geschieht, weiß ich natürlich nicht.
Vielleicht eine Frage zu Ihrem persönlichen Umfeld, zu Ihrer Familie, zu den Menschen, die Ihnen besonders viel wert sind, oder auch zu Ihrem Umfeld hier im kleinen Ort Staufen im Breisgau. Es ist ja eine kleine Stadt, recht übersichtlich. Man kennt sich, man kennt Sie. Erzählen Sie vielleicht ein wenig, wie ist es in all der Zeit gewesen, in Ihrem persönlichen Umfeld? Hatten Sie Rückhalt? Wie sind die Menschen hier mit Ihnen und mit der Situation umgegangen?
Ja, also was ich mir habe erzählen lassen, ist, dass schon während der Untersuchung das Lauffeuer in Staufen schon jeder wusste, dass eine Durchsuchung in der Praxis stattfindet. Natürlich ist die Spaltung der Gesellschaft auch in Staufen präsent und es sind dann, wenn ich es an meinen Patienten sehe, eben manche vom Tag an nicht mehr in der Praxis erschienen. Dafür sind andere erschienen. Das hält sich die Waage. Aber das sind eben die Entwicklungen, die man im Grunde überall gesehen hat. Ich kann nicht sagen, dass ich angepöbelt werde, wenn ich hier durch den Ort gehe. Ich bekomme von wildfremden Menschen freundliche Worte zwischendurch. Und was meine Familie anbetrifft, bin ich natürlich sehr froh. Meine Frau, meine älteste Tochter. Ja, da fängt dann doch die Rührung an. Haben mich sehr unterstützt. Und andere Teile der Familie eben nicht, so wie es eben überall ist. Ja. Also im Grunde so, wie es eben ist. Und jeder macht seine Erfahrungen.
Sie haben aber auch zum Beispiel sehr, ja, wie soll ich sagen, böse Post bekommen. Möchten Sie uns diesen Brief vielleicht zeigen?
Ja.
Der eine handgeschriebene da.
Also auch das ist allen so gegangen. Sie haben Morddrohungen bekommen. Ich habe auch dann einiges, hat die Kripo dann auch sich näher angeguckt, weil es so ein bisschen doch merkwürdige Morddrohungen waren, schriftlich. Im Grunde, wenn ich sowas lese, habe ich eigentlich Mitleid mit dem Schreiber, weil ich sehe, in dem Fall ist es eine Frau, die sogar ihren Namen darunter setzt, im Grunde ihre Not. Sie ist im Wahn, sie ist verzweifelt und sie ist voller Entsetzen, dass es Menschen gibt, die die Rettung der Menschheit verhindern. Und so eben, Herr Dr. Kühlken, im Grunde sind Sie eine mickrige Hanswurst, genau genommen ein Mörder, indem sie dumme, manipulierbare Menschen mit ihren fanatischen, aggressionsgeladenen Reden, ihre Anhänger dazu anstacheln, sinnvolle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, in Klammern, wissen Sie überhaupt, was eine Pandemie ist, zu unterlassen. Und dann, es geht in dem Sinne weiter. Das ist im Grunde eben dieses Bild, 30% der Menschen sind wirklich in einer Verfassung wie im Traum. Ja, im Traum können wir die unsinnigsten Verhältnisse träumen, aber wir stellen sie nicht in Frage. Erst wenn wir wieder wach sind, sagen wir, was schade, dass es nur ein Traum war, oder Gott sei Dank war es nur ein Traum. Aber im Traum können wir nicht fragen, kann das sein? So wie wir das normalerweise im Wachzustand bei allem, was wir sehen, hören, immer fragen, kann das sein? Und durch diese systematische Wiederholung einer Lüge wird das Bewusstsein so ausgeschaltet oder eben auf Traumniveau heruntergebracht, dass ein Hinterfragen nicht mehr möglich ist. Und deswegen sagt auch Hannah Arendt, das Problem bei dieser Massenmanipulation der Gehirnwäsche ist gar nicht so sehr, dass der Betreffende dann das Wahre für falsch und das Falsche für wahr hält, sondern dass er nicht mehr sich selber in seiner Meinung in Frage stellen kann, wie im Traum. Und das ist eigentlich die Katastrophe. Nicht eine Meinungskatastrophe, sondern eine Geistkatastrophe, weil das Bewusstsein selbst für Wahrheit und Unwahrheit ausgeschaltet ist. Und das macht dann eben deutlich, dass eigentlich diese Menschen, über die wir uns so furchtbar ärgern, weil sie uns das Leben zur Hölle gemacht haben, im Grunde muss man ihnen mildernde Umstände geben, weil sie wirklich nicht bei sich sind. Und wenn wir selber uns überlegen, im Traum machen wir manchmal auch Dinge, wo wir entsetzt sind, wenn wir wieder wach sind. Wie kannst du so mit einem anderen Menschen umgehen? Fraglos.
Jetzt haben Sie aber auch von dem schönen Rückhalt aus Ihrer Familie gesprochen. Und es gibt aber noch eine kleine Anekdote zum Thema Rückhalt, genau vis-à-vis von Ihrer Praxis. Da gibt es ja den Kronenwirt. Vielleicht möchten Sie uns die kleine Anekdote noch erläutern.
Ja, den habe ich sozusagen zu meinem geistigen Bruder erklärt. Gegenüber der Praxis hat es die Krone, ein uraltes Gasthaus in Staufen. Und es geht die Sage, dass während der Badischen Revolution die Miliz ihn erschießen wollte, weil er zu den Revolutionären, zu den Widerständlern, zu den Querdenkern gehört hat. Und es geht dann die Sage, dass die Soldaten mit ihren gezückten Bajonetten vor dem Gasthaus standen, und dann tritt er in die Tür und ruft aus: Ich, der Kronenwirt von Staufen, ich duld es nicht, dass ich soll erschossen werden. Und an dem habe ich mich immer ein bisschen orientiert, dass ich dachte, bestimmte Dinge dulde ich auch nicht. Und ich mache so mein Ding, wie er sein Ding gemacht hat.
Sehr, sehr schön. Großartig. Ja. Dann komme ich schon zu meiner allerletzten abschließenden Frage. Herr Dr. Kühlten, was ist Ihnen das Allerwichtigste im Leben?
Gut, natürlich das Verhältnis von Mensch zu Mensch und das Ideal, ein freier Mensch zu sein. Und da ist für mich eine Orientierung aus der Philosophie der Freiheit Rudolf Steiners: Leben in der Liebe zum Handeln und Leben lassen im Verständnis des fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen. Also Leben in der Liebe zum Handeln und Leben lassen, aber nicht mach du deinen Kram, ich mach meinen Kram, sondern im Verständnis des fremden Wollens. Das heißt, man hält den Verständnisbezug zum anderen, und wenn er einem noch so fremd, noch so widerwärtig ist. Und schwerpunktmäßig für meine ärztliche Arbeit der Satz des Paracelsus: Der Patient ist der Arzt und der Arzt ist sein Helfer. Das heißt nicht, Dr. So und So ist Chef, sondern es geht um die Gesundheit und das Gesundwerden des Einzelnen. Und da ist er im Grunde der, der gesund werden will und muss, und sich selber, indem er durch die Illusionen und Irrtümer seines Lebens sich hindurcharbeitet, so viel an Substanz bildet, dass er eben seine Krankheitstendenzen überwindet. Und die Frage ist, wo muss der Arzt eingreifen? Wie kann er das unterstützen? Aber immer in diesem Sinne, dass der Patient der Arzt ist.
Herr Dr. Kühlken, dann danke ich von Herzen für das wirklich gute Gespräch.
Danke auch.
Dokumentationen wie diese sind enorm wichtig im Kampf gegen dieses Unrecht. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit weiterhin. Heute aber geht es um die Corona-Helden. Ich durfte all diese mutigen Menschen besuchen. Ich habe ihre Geschichten gehört. Und es hat mich zutiefst erschüttert, ihnen in die Augen zu sehen und hautnah zu erleben und zu fühlen, was ihnen und ihren Familien angetan wurde. Gejagt, gehetzt, geächtet, gesellschaftlich und wirtschaftlich vor dem Ruin. Vieles davon kann man nicht mehr gut machen, aber wir können sie jetzt unterstützen. Moralisch, indem wir dafür sorgen, dass sie nicht vergessen werden, aber auch durch finanzielle Hilfe. Denn diese Menschen stehen vor dem wirtschaftlichen Aus. Teure Strafverfahren, eingefrorene Gelder, Berufsverbote. Diese aufrechten Ärzte stehen jetzt vor dem Nichts, weil sie damals alles gegeben haben. Für ihre Patienten, für uns und für unsere Kinder. Und jetzt wollen wir für diese Menschen da sein. Auf 1 sammelt für diese Ärzte ab dem heutigen Tag Spenden. Spenden Sie für jene, die damals für uns alles riskiert und alles gegeben haben. Bitte spenden Sie jetzt. Jeder Beitrag zählt. Danke.